Der Michael Lang auf dem Abstellgleis, finanzieller Gewinn vom FCB fürs letzte Jahr und die Sanierung vom Joggeli-Stadion. Und ganz nebenbei ist der FCB immer noch im Abstiegskampf. Schauen wir mal, was daraus wird bei uns heute hier im Penalty-Podcast. Hallo zusammen, sagt zuerst mal der Stefan Plattner.
Der Basilisk Penalty-Podcast. Präsentiert von der besten Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.
Und mit mir zusammen im Studio, heute von Anfang an, der Stefan Gutknecht. Sali, Stefan, hallo.
Grüezi wohl.
Gehen wir auf die Geschichte ein. Die Unruhe rund um den FCB ist nicht kleiner geworden, muss man konstatieren. In dieser Woche, es gibt doch eben mindestens die drei genannten Nebenschauplätze. Und fangen wir doch gerade an beim Fall Michael Lang. Stefan, wir haben uns natürlich auch schon lange gefragt, warum er nie mehr spielt, auch schon mal darüber diskutiert. Es ist Thema unter den Fans und jetzt eben diese Woche ist der Artikel da entsprechend in der BZ, wo ein paar Vorwürfe doch an den FCB auch drin hat. Hat mich jetzt nicht überrascht, dass es irgendwann mal eben zur Spruch kommt, dass man das mal auf den Tisch legt und versucht zu eruieren. Was ist da dran? Warum hat der keine Chance mehr?
Ja, weil es ist eigentlich so gewesen, dass der Michael Lang lange Zeit beim FC Basel zu den Leistungsträgern gehört hat. Dass einerseits und andererseits eben auch Komponenten reingebracht hat, wie von der Mentalität her. Denn ein Typ, der sich wirklich mit dem FCB identifiziert, wo er gesagt hat, dass ihm der FCB Herzensverein ist. Und ja, auch die Fans mögen haben. Ich meine, Michael Lang hat tolle, wichtige Goal in der Vergangenheit gemacht. Und ja, da kann man konstatieren, der ist wirklich immer die Linie offen und abgerennt, hat einen wichtigen Einsatz geleistet. Und dass er dann wirklich so außer Rang und Traktanten gefallen ist, das hat natürlich extrem viele Fragen aufgeworfen.
Und umso mehr Fragen, eben, weil ja eigentlich er einmal hat, weil er seinen Vertrag ausgelaufen hat, hat er eine Klausel rausgenommen, wie es auch richtig heisst im Artikel. Und dann hat man ihm aber den Vertrag hier verlängert. Exakt etwa vor einem Jahr. Es hat dann damals so getönt bei Michael Lang.
Liebe FCB-Fans, ich bin extrem glücklich, um euch zu verkünden, dass ich zwei weitere Jahre beim geilsten Verein der Schweiz unterschrieben habe. Die Geschichte ist noch nicht zu eng geschrieben und ich bin extrem stolz, im rot-blauen Liebli dafür aufzulaufen.
Unterlegt mit der super Musik, richtige Griffig zeigt sich hier motiviert weiterzumachen. Eben, das war im April vor einem Jahr gewesen.
Und dem Sportchef
Heiko Vogel. Wie man weiss, der hat den Vertrag ja, sozusagen gemacht mit ihm.
Also nebenbei, wo noch auch noch Trainer war.
Und, ja, stimmt. Und nebenbei aber auch, wo der Michael Lang eben Leistungsträger dort war. Conference League auch im Halbfinale gegen Fiorentina. 120 Minuten auf dem Platz gestanden ist. Ja, dann ist die neue Saison losgegangen. Mit dem Timo Schulz ist im FCB nicht gelaufen und natürlich ist es auch Michael Lang dort nicht gelaufen. Das darf man schon auch konstatieren. Oder was hast du für Erinnerungen an die ersten Spiele?
Ja, also die ersten Spiele, sehr ungute Spiele. Ist mir jetzt aber nicht Michael Lang aufgefallen, dass er besonders schlecht gespielt hat. Sergio Lopez hat es ja dort auch noch gegeben auf seiner Position. Und ich meine, Sergio Lopez ist ein anderer Spielertyp wie der Michael Lang. Und das habe ich eigentlich interessant gefunden, die beiden verschiedenen Komponenten im FCB-Spiel drin zu haben. Aber ja, natürlich ist es dann so gewesen, dann hat man plötzlich andere Spieler geholt gehabt. Und dann hat sich zuerst einmal ausgelöst, ja, warum holen sie alles Rechtsverteidiger, wenn eigentlich links hinten nur der Dominik Schmid rum ist. Und eigentlich ist es eigentlich seit der Fabio Celestini da ist klar, dass eigentlich der Michael Lang immer weniger wird spielen, respektive ein oder dort auch zuerst auf den Mohamed Träger gesetzt, weil vorher der Mohamed Träger auch viel gespielt hat beim Heiko Vogel oder vom Mert und das ist ja die Begründung zuerst gewesen von Fabio Celestini. Der Träger ist im Fluss drin gewesen, darum hat er nicht zu viel wollen verändern. Aber seitdem, ja, ist der Michael Lang, ich sage jetzt mal, ein bisschen unten durch. Und seit Anfang Jahr eigentlich später keine tragende Rolle mehr. Und
dann gegen seit Anfang Start, Jahr hat er eine Minute jetzt
ja, gehabt. Gegen Start, Losanushi, da frage ich mich dann ab und zu.
Ja, das war jetzt ein grosser Comeback gewesen, oder? Nach dem letzten Match.
Nein. Muss einen für die eine Minute noch einwechseln. Also, dort habe ich mich wirklich kurz ertappt, wo ich mich gefragt habe, ja, willst du jetzt demütigen? Überspitzt gesagt. Also, zuerst ist kein Thema, nie. Und ja, dann gibst du ihm eine Minute gegen Start, Losanushi.
Also eben, du hast nicht das Gefühl, das ist jetzt der Anfang vom grossen Comeback, dass er jetzt doch noch plötzlich eine Rolle spielt, dass er gleich noch eben plötzlich wieder im Kader war und die Kicks schon brauchen.
irgendwie ist ja fast nicht ausgeschlossen, oder? Ja. Und um FCB. Aber nein, Fakt ist, und das ist ja auf der Punkt, meint, der Vertrag von Sergio Lopez läuft im Sommer aus. Schwere Verletzung gehabt, setzt man weiter auf ihn? Fragezeichen. Der Kevin Rüegg ist noch ausgelehnt, das heisst, er war auch im Sommer weg. Von dem her könnte man mit einem Mohamed Drago, der ist verpflichtet, weiterfahren. Und das Backup der Michael Lang ist für mich Stand heute aber unrealistisch.
Eben genau, wenn man das eben liest, wo da soll angeblich hier der Fall sein, es hat ja niemand bestätigt, aber auch niemand dementiert, weder vom FCB oder Michael Lang selber, dass dem so ist, dass der Michael Lang offenbar keine Rolle mehr soll spielen auch. Oder? Dann schauen wir schnell die zwei Vorwürfe an, was aus meiner Sicht hat in diesem Text. Vorwurf 1, es gab eine Direktive von oben beim FCB, dass die jüngeren Spieler mir schütten, gerade eben auch die Spieler, die nicht mehr vom Heiko Vogel quasi geholt worden sind. Ja, eben, kurzer Sinn, kurze, lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich sagt der Präsident Tage, wie die Aufstellung hinter rechts sein sollte. Das ist der Vorwurf.
Ja, und was man ja meint, in die Diskussion einfließen lassen, ist, dass der FC Basel auf X, wo früher noch Twitter geheiss hat, reagiert hat auf die Vorwürfe, wo da ein paar Ziele geschrieben hat, wo gesagt hat, das würde jetzt Unruhe bringen, quasi im Abstiegskampf, den man gar nicht kann brauchen, wo ich mich dann auch frage, ja, okay, da tut man kommunizieren. Und was einfach faktisch nicht stimmt, ist der Satz, wo der FCB geschrieben hat, der Trainer und sein Team entscheiden allein. Nein, dem ist sicherlich nicht so. Also natürlich entscheidet der Trainer über die Aufstellung, aber er allein nicht. Das ist einfach faktisch aus meiner Sicht falsch.
Also grundsätzlich oder bei Michael Lang meinst du?
Einfach grundsätzlich, nicht nur auf Michael Lang bezogen. Und das wird jetzt gar nicht durch Fest an Karren fahren beim FCB. Aber es geht auf, wenn es um Wort Direktive geht, sind verschiedene Ebenen gemeint. Ich meine, es geht natürlich klar, wenn ich zu dir komme, du wärst jetzt Trainer nehmen, was nie wird passieren, aber machen wir aufs Beispiel und sag, Stefan, den lässt du nicht spielen. Ja, das ist eine klare Direktive. Ich könnte sagen, Stefan, bring die beiden, die will ich unbedingt sehen. Dann ist das auch eine Direktive. Aber es ist ja einfach vielleicht so, und sagt, Stefan, denk dran, unsere Philosophie, wir haben junge Spieler, wir wollen Spieler weiterverkaufen, die müssen Priorität haben. Und der Trainer ist Angestellter vom Club und muss die Philosophie ja mittragen. Das heisst im Umkehrschluss, okay, jetzt wenn du der Trainer bist, ich muss die Jüngeren bringen und nicht den Älteren pushen. Und in dieser Situation ist es dann einfach die Strategie umgesetzt. Und das macht dann entsprechend auch der Trainer. Und das hat auch der Fabio Celestini gemacht. Und natürlich, und das müssen wir auch offen und ehrlich sein, hat der David Tage den Austausch mit dem Fabio Celestini. Das ist in der Vergangenheit so gewesen, wo der Trainer Patrick Ramm geheissen hat, oder auch Alex Frey. Naja. Und das ist auch dem Fabio Celestini so. Und darum stimmt einfach das Wording, der Trainer und sein Team entscheiden allein, einfach nicht.
Das ist ja noch entscheidend allein aus rein sportlichen Gründen. Da mache ich gerade nochmal ein Fragezeichen. Also, was sind denn die sportlichen Gründe? Eben, wenn der Michael Lang gar nie eine Chance bekommt, also eine Minute ist keine Chance zum zeigen, ob er wieder da ist, ob er etwas könnte bringen. Das reicht ja nicht. Die sportlichen Gründe kann er gar nicht darlegen, der Michael Lang, dass er eine Alternative könnte sein. Weil, also, schlussendlich, klar, kann die Direktive so, wie du sie geschildert ist, hast sie. Aber wenn man merkt, du die anderen bringen es auch nicht, die Jüngeren, dann ist es doch auch falsch, einfach die trotzdem spielen zu lassen und nachher in Abstiegskampf reinzusäbeln, wenn man eine andere Option hat, wo halt 33 ist.
Ja, vor allem hat es ja wirklich Situationen gegeben, wo es irgendwie wirklich so gewirkt hat, okay, man würde irgendjemand bringen, nur nicht der Michael Lang rechts hinten.
Mein, sogar den Vuia, oder? Vuia, gelehrter Innenverteidiger, hast du den geholt, okay, musst du ihn vielleicht schon spielen lassen.
Ja, das finde ich aber genau ein Beispiel, das gut...
Macht nichts gegen Führen.
Aber dort muss ich sagen, dem sind Leistung defensiv gestimmt. Dass du den bringst, rechts hinten, wenn du sagst, wir setzen auf andere in der Innenverteidigung, Barisic frei, Vuia bringt uns Stabilität, okay. Ja, kann ich absolut verstehen. Defensiv sind die Leistungen, sage jetzt in 9 von 10 Fällen, gut gesehen, solid gesehen, dann lässt er so laufen weiterhin, kein Thema, aber eben, er ist auch mal ausgefallen, es hat mal diese Situation gegeben, auch in der Vorrunde hat es Situationen gegeben und dann ist der Michael Lang gar kein Thema gesehen und das ist das, was dann viele Fragen aufgeworfen hat und eben die sportlichen Kriterien, eigentlich so nicht im deckungsgleich gewesen sind.
Das, was du jetzt sagst, oder, der Vujo defensiv stabil, ja, hat man bei Michael Lang gesehen, grundsätzlich schon auch, aber er ist auch einer gewesen mit Offensivdrang immer, der viele Scorerpunkte geholt hat, wenn man auf die letzte Saison zurückschaut. Also nicht ganz präsent, aber er hat mindestens 3 Goal geschossen gehabt und etliche Assists gegeben zu Goal. Also er ist Stammspieler gewesen letzte Saison und hat gezeigt, wie wertvoll er kann Siegen führen kann. Der Celestini aber hat auf Nachfrage jetzt heute an der Medienkonferenz vom Spiel gegen Servette schon auch nochmal bekräftigt und auch gesagt, warum jetzt aus seiner Sicht der Lang nicht spielt.
Das ist meine Entscheidung. Super mit Miki. Super Einstellung von Miki im Garderobe oder auf dem Platz. Aber ich habe Träger, ich habe Rüegg, ich habe auch entschieden zu Vio. Ich spiele viel mehr defensiv, aber wir bekommen viele Tore.
Also da haben wir es, spielen mehr defensiv, oder? Das hat er jetzt hier angesprochen und gesagt, seine alleinige Entscheidung. Ja, du würdest dann nochmal dich auch bekräftigen, dass da nicht jemand reinredet direkt oder in die Kabine reinkommt. Aber eben das Argument, das du gesagt hast, dass man defensiv stabiler dann ist mit dem Vujo, als wenn der Lang vielleicht spielt, hat er jetzt auch genannt.
Ja, und dann ist verstanden, oder ich sage jetzt mal, wenn du Vujo holst von Servette, ja, und du hast dort Anfang von der Rückrunde auf frei Barisic gesetzt gehabt, ja, dann verstand ich, dass du Vujo rechts hinten bringst, wo ein gutes Element ist gegen den Ball, Kopfball stark, in den Duell eigentlich stark. Ja, dann ist das verständlich. Was mich einfach wieder bei dem Michael Langfall stört, ist so ein bisschen das, was eben rausgedrückt ist, dass Menschliche, wo das Problem scheint beim FC Basel zu sein.
Weil also wenn du sagst, sportlich verständlich auf eine Art, aber die Art und Weise halt wieder eben.
Genau, die Art und Weise. Und es ist nicht so, wo ich da jetzt Vorwurf machen will, der hat an dem Punkt etwas falsch gemacht. Das wissen wir auch nicht genau. Aber es ist einfach wieder das Menschliche, das offenbar beim FC Basel nicht wirklich zählt. Ich erinnere hier nur an einen Fall vom Raul Petretta, wo man gesagt hat, ja, wir haben ja einen neuen Vertrag wollen geben, hätte er nicht wollen erfüllen. Ja, also man kann einem ein Angebot machen, wo einfach, man muss sagen, ja, das ist ja lächerlich, man will Abstrich muss machen und dann kannst du mir eigentlich zeigen, los, wir wollen die gar nicht. Und das ist beim Raul Petretta so ein Fall gewesen, der hat sich nicht unbedingt weggehen, aber das Angebot hat dann halt wirklich nicht gepasst. Er hat schon, da haben wir gewisse Situationen erlebt, auch beim Heinz Lindner. Ja, das ist einfach das, wo einmal mehr durchdrückt. Atmosphäre, die nicht stimmig ist, in einem schwierigen Umfeld.
Das heisst ja im Artikel auch, oder, dass von gewissen Leuten intern vom FCB da auch die Situation oder die Lage als vergiftet, die Stimmung, was sie als vergiftet beschreiben.
Ja, wir haben den Fall Thauland Xhaka auch das ein oder andere Mal im Podcast schon diskutiert gehabt. Es ist einfach für mich ein weiteres Beispiel und ja, natürlich sind Fußballer Angestellte auf dem Club. Es geht um die Leistung auf dem Platz, aber schlussendlich ist wie im Geschäftsleben. Fühlst du dich nicht wohl, fühlst du dich nicht wertgeschätzt, dann kannst du keine Leistung bringen.
Und der Fabio Celestini hat auch noch zu dem Vorwurf, eben, man sei da nicht gut gesehen, der Kommunikation, hat er Stellung genommen.
Ich war ehrlich mit Mike. Wie mit Tauli, wie mit alles die anderen.
Also er hat von sich aus auch noch Tauli angesprochen, eben, weil er natürlich weiss im Hinterkopf, da hat es auch Unruhe gegeben zu seiner Rolle. Der Thauland Xhaka spielt jetzt doch eher wieder, weil der Renato Vega ausfällt. Genau, also das, ganz ausgeschlossen ist es natürlich nicht, eben, dass man sagt, da ist etwas falsch gelaufen in der Kommunikation. Aber doch aus meiner Sicht dort auch eine Mutmassung drin in diesem Artikel, wo nicht belegt werden, dass einfach dass man Michael Lang gar nichts gesagt hat.
Ja, oder vielleicht halt einfach nicht klar gesagt hat. Eben, meine, der Trainer ist das eine, die andere ist die sportliche Leitung, die ja auch viel zu sagen hat.
Ja, einfach die ganzen Geschichten rund um Michael Lang, auch Thauland Xhaka. Zum Schluss, Stefan, werfen wir halt schon auch noch die Frage auf, wann trifft es der Fabian Frey? Und das als Schlusswort zu diesem Thema, wenn wir weitergehen vom Rasen, neben der Rasen, wo wir natürlich eben auch reinschauen wollen, wie angekündigt ist im Geschäftsbericht vom FC Basel, wo Mitglieder verschickt worden ist. Ein Haufen Zahlen, ein Haufen Finanzbegriff, wo wir zwei auch nicht richtig verstehen. Wir massen uns nicht an, uns da als Finanzexperten aufzuspielen, oder?
Nein, so weit schon nicht. Aber sehr interessant natürlich, was der FCB rausgegeben hat.
Eben, Begriff Transferspieler, wo man grundsätzlich einfach versteht. Man kann es aber eben auch falsch verstehen, wenn man nicht ganz Bescheid weiss. Darum für mich primär auch mal sehr schade, dass der FCB keine Präsentation macht, den öffentlichen, jetzt nachdem die Zahlen eigentlich wie öffentlich sind, nicht proaktiv auf die Öffentlichkeit und Mitglieder zugeht und Zahlen erklärt. Früher hat es eine Medienkonferenz gegeben. Jetzt klar, die Spekulationen schiessen ein bisschen wie Unkraut in den Himmel auf. Schwarze Null, Millionengewinn hat man können lesen, Reserven hätten können gebildet werden. Stefan, ich würde sagen, um es einfach zu machen, es gibt so die sogenannte Milchbüchli-Rechnung, Aufwand und Ertrag mal schnell anschauen. Du hast das gemacht.
Ja, also faktisch, oder? Der FCB hat mehr eingenommen als im Jahr vorher. Das können wir so feststellen. Also sprich, mehr Matcheinnahmen, zum Beispiel durch gut besuchte Spiele in der Conference League, die natürlich extrem toll gewesen sind, mehr Sponsoring-Einnahmen, dann auch, und das sticht deutlich aus, mehr Transfer-Einnahmen durch die vielen Verkäufe im letzten Sommer und auch mehr Merchandising-Einnahmen, mehr Catering-Einnahmen. Das ist sicherlich einmal der Fakt, wenn wir auf die Zahlen schauen. Und das andere ist aber auch, dass der FCB mehr ausgegeben hat als im Jahr vorher. Da können wir sagen, mehr Ausgaben bei den Transfers. Es sind ein Haufen neue Spieler zum FCB gekommen. Der Personalaufwand ist ganz leicht gestiegen. Auch wenn der eigentlich so da runtergeht, wie sie es vor ein paar Jahren angekündigt
haben. Gut, dort spielt natürlich der Personalaufwand nicht nur die Löhne, sondern auch, dass sie eben mehr Prämien haben müssen zahlen. Das steht auch im Geschäftsbericht so unten innen, oder?
Einfach mal Fakt. Aber ja, Personalaufwand, Fakt. Den man senken, hat es vor Jahren geheissen, ist leicht offen. Grosse Abschreibungen hat es gegeben auf Transferrecht, Sonderabschreibungen auf Transferrecht. Und eben, wenn man einfach mal den Postenaufwand-Ertrag anschaut, bleibt unterm Strich 101 Millionen eingenommen, 95 Millionen ausgegeben in Franken. Das macht ein Plus von 6 Millionen. Also, bravo, ein Gewinn.
Aber, wenn wir jetzt sagen, klar.
Aber, eben. Weil es halt eben viel dahinter steckt, wo man ja auch wirklich muss sagen, man möchte da nicht etwas Falsches unterstellen oder Böses unterstellen. Heutzutage kann man eben einen Transfer ganz speziell verbuchen und das gehört auch, und das ist ja nicht nur beim FCB so, das ist bei vielen anderen Vereinen so, das gehört natürlich in die Finanzbuchhaltung rein und das macht es eben schwierig, dann den klaren Überblick zu haben, warum die eine Zahl so im Geschäftsbericht steht. Du hast da genauer angeschaut und vielleicht eben ein anderes Mal ein bisschen anders.
Jo. Das ist definitiv so. Eben allgemein bei den Finanzberichten, die immer wieder rauskommen zu diesen Jahreszeiten jetzt im Frühling, auch wenn ich ans Baselbiet zurückdenke oder Anton Lauber einen riesen Verlust hat müssen bekannt geben für den Kanton Basel-Landschaft, hat er auch dort mehrere Sachen erklärt. Wenn man das und das noch ausrechnet, was man dürfte, dann wäre es gar nicht so schlecht und so weiter. Also da kann man legal tricksen. Aber es sticht eben raus. Wir haben es zweimal gesagt, Transfers, oder? Das schauen wir jetzt gleich noch schnell an, beim FCB im letzten Geschäftsjahr. Da steht einfach ein schwarz auf weiß, 55 Millionen Franken eingenommen. Ich würde sagen, es kommt plus minus an das an, was man erwarten hätte können, mit den vielen Verkäufen von dir auf Pelma, Galafiori, Ndoye, Böcher, Amdouni.
Tolle Zahlen, tolle Zahlen.
Ja, sicher.
Also, kann man das unterstreichen.
Also, haben wir ja auch schon dort, wo es so weit gesehen ist, gesagt, ja, toll, dass man die Transfereinnahmen hätte können machen.
Positiv für Kasse. Fußballer ist halt grosse Lücke hinterlassen. Hätte man dann gesehen, das Kader hat es nicht so verteilt.
Und ausgeben für neue Spieler in dieser Rechnung dort. Einfach, das steht auch so drin. Transferaufwand 9 Millionen. Da fangen für mich als Nicht-Finanzexperte eben die Frage an. Das kann ja nicht sein. Der FCB hat ja eben 10 Spieler geholt. Dubasin, Barisic, Schmid und so weiter. Und die weiss man ja, die hat er nicht mehr ausgelehnt, die hat er gekauft. Man weiss, die sind nicht alle nur irgendwie ein paar 100'000 Franken wert gewesen. Ich habe nie gesehen, wie teuer jetzt der Veiga gewesen ist. Definitiv auf seinem Lohnblatt oder etwas. Aber dass er nicht günstig war, weiss man, glaube ich, ist sicher. Und weiter unten im Geschäftsbericht Transfer-Sachen, dann eben, da geht's noch weiter mit diesen undurchsichtigen Wert. Anschaffungskosten hat man doch ausgewiesen von 42 Millionen Franken für Spielerwert. Der FCB hat dann im Nachgang auch noch dazu geschrieben. 21 Millionen sind es nur gewesen letzten Sommer. Man hätte auch noch etwa gleich viel müssen für Spieler aufwenden, die man vorher schon geholt hat. Also, das sind jetzt so drei Zahlen: 42, 9 Millionen, 21. Klar ist für mich der einzige legale Finanztrick. Auch hier werden angewendet: Abschreibungen, Ratenzahlungen. Schlussendlich zum Gut rauskommen. Und je nach Interpretation hat der FCB dann durch das eben einen Gewinn gemacht und ein bisschen Geld können auf die Seite legen.
Und der Vorteil sicher auch, wenn man das eben so machen kann, dass man sagt, ich nehme einfach einen Spieler XY und der kostet 3 Millionen, ja, dann kann man sagen, schau, im ersten Jahr zahlen wir eine Kiste, im Jahr drauf wieder eine und dann noch einmal. Das ist eigentlich auch gut so. Das ist gang und gäbe bei Kauf und Verkauf. Das ist nicht das Problem und das hilft ja auch eigentlich dem FCB, wenn er mehrere Spieler verpflichtet und etwas mal. Weil das Geld muss quasi überweisen, sondern eben entsprechend in verschiedenen Jahren begleichen. Und dann kommen ja natürlich auch Aufwendungen dazu. Ich meine, da geht es dann auch noch weiter um Weiterverkauf, weil da könnte man einen Anteil lösen. Das ist das beim Galafiori, der aktuell auch aufploppen wo vor einem Transfer steht zu Juventus Turin. Und dann gibt es auch Erfolgsprämien. Sag jetzt mal, wenn...
Das gibt es das ja nicht viel.
Nein, aber ich sage jetzt mal für gewisse Spieler, die dann weiterverkauft worden sind. Also, es ist vielleicht jetzt
gar nicht Chaka, glaube ich, noch irgendwann mal dreht gesehen, dass der noch mal ein paar Frankel reingespielt hat.
Genau, das sind einfach so Punkte, wo man in dem Ganzen nicht da vergessen, was dann halt aber eben schwierig machen, zum effektiv interpretieren, wie steht der FCB jetzt da. Eben, einerseits ja ein guter Gewinn, aber wenn man dann sieht, für 55 Millionen Franken Spieler verkauft, das ist ja so gut wie schon lange nicht mehr. Und dann ist doch nur noch so ein kleiner, mickriger Gewinn.
Aber das lässt schon noch Fragen
auf. Das ist das. Offen. Und vor allem, wenn wir dann ja auch führen schauen, und das ist das, was du am Anfang noch angesprochen hast, eben Interpretationsspielraum und effektiv, okay, wie sieht die Führung vom FC Basel jetzt den Club auf Kurs? Ja oder nein? Und wie sieht das aus? Vor allem eben...
Oder einfach die einfache Frage an David Degen, sind eure Finanzen jetzt im Lot?
Wahrscheinlich nicht. Das können nicht im Lot sein. Bin jetzt überzeugt, dass sie da nicht zufrieden können sein mit dem Ganzen. Vor allem, wenn man dann das Jahr nochmal führen schaut. Vielleicht jetzt, ja, hat man gewisse Punkte können erreichen mit den Spielerverkäufen, mit den Einnahmen, was erfreulich ist. Aber der Punkt ist sicherlich, jetzt nächstes Jahr, also in dem Jahr,
wo man Jahr,
kann, genau, man kann keine Einnahmen verbuchen durch die internationalen Spiele, sprich Prämien, Matcheinnahmen, die dort fehlen. Und der natürlich auch. Natürlich ist Renato Vega sicherlich das teuerste Barcelan, würde ich jetzt sagen, was der FCB zu bieten hat. Und da kann man schön Geld reinholen. Aber die Frage ist dann halt schon effektiv, wie es wird sein. Man hat auch darüber geredet, was ich mitbekommen habe. 10 Millionen hat jemand schon geboten im Winter und da ist im Rennen David Degen nicht genug gesehen. Eben immer mit Vorsicht zu genießen.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage von Renato Vega. Kann man da überhaupt verkaufen? Vielleicht ist ja die Verletzung spielt irgendwo noch drin, dass ein Club sagt, nein, den holen wir jetzt nicht, oder? Der ist verletzt.
Und weil es ja dort gravierender zuerst ausgeht, hat er eine Zweitmeinung wollen einholen. Sicher alles auch irgendwie eben im Hinterkopf beim Spielen etc., beim FCB die Einnahmen, die fehlen und dann eben sich auch entsprechend zu präsentieren. Und das ist dann vor allem der Punkt. Und das wird spannend sein, wenn dann die Vierung ansteht. Es gibt noch Mitgliederversammlung. Wie sieht man den FCB jetzt und vor allem auch dann fürs Jahr drauf? Weil ich glaube, man darf hier nicht in Euphorie verfallen, weil man jetzt nach einem Verlust letztes Jahr jetzt einen Gewinn gemacht hat.
Das ist doch ein gutes Wort. Nicht in Euphorie verfallen, wenn man jetzt einen Gewinn gemacht hat, offenbar. Oder? Das finde ich nicht schlecht, weil offen bleibt für mich halt schon eben die Frage noch, wie sieht es mit dem sogenannten strukturellen Defizit aus? Das will der FCB ja verkleinern, eben damit er gesünder wird und nicht mehr immer auf so außerordentliche Erträge angewiesen ist. Merci, Stefan.
Danke dir.
Joggeli für immer. So nennen die Fans aus der Muttenskurve die Diskussion rund um die Stadionsanierung. Eine Diskussion, wo immer auch noch ein Namenssponsor für den St. Jakob Park im Raum steht. Das als Idee, um an mehr Geld zu kommen. Aber von vorne. Der Vorstand von der Stadiongenossenschaft will die Fans mitnehmen. Er will Vertrauen schaffen und Begeisterung auslösen. Begeisterung für ein neues Stadion. Nicht als Neubau wohlverstanden, aber als 50 Millionen Grossprojekt für die nötige Sanierung. Vom 23 Jahre alten Fußballtempel oder wie es der Mathieu Jaus von der Stadiongenossenschaft nennt, vom Wahrzeichen der Region.
Ich finde es genial, den Stellenwert, den es für die Leute hat, dass sie das Stadion als eigenständige Einheit im ganzen Fußball-Basel-Kosmos wahrnehmen.
Im Raum steht das Grossprojekt Stadion Plus. Das Joggeli soll so saniert werden, dass die Fans rundherum laufen können, dass die Catering-Situation besser wird, dass die Gästefans einfacher können an- und abreisen können. Dass das Stadion nachhaltiger wird, mit Solarpanels auf der Fassade, dass das Stadion nicht kontinuierlich an Wert verliert und auch, dass die Basler Polizei es einfacher hat und mit weniger Personal an den Match muss sein. Es sind grosse Ziele von der Genossenschaft, bis jetzt mit schönen Bildern von den Architekten Herzog und Dömero, und man steht auch nach 2 Jahren, wo das Projekt präsentiert worden ist, halt immer noch in den Anfang.
Wir können hier jetzt einen Impuls bringen, so wie man es im 54 gemacht hat, so wie man es im 01 gemacht hat, so wie man es im 08 gemacht hat. Glauben wir, dass jetzt im 4, 5, 26 der Zeitpunkt da ist, dass wieder ein Impuls gesetzt wird für die Fußballlandschaft und die Region Basel.
Die 1000 Mitglieder von der Stadiongenossenschaft sollen darum mitgenommen werden und sich eine fundierte Meinung können bilden. 250 Mitglieder sind gekommen diese Woche in die Loge vom Joggeli und sie haben dem Vorstand 1,5 Stunden zugelost. Über Fakten und Geschichte von der Stadiongenossenschaft, über die Sanierungspläne und eben auch über die Idee zum Sponsoring vom Stadionnamen. Zudem noch später. In den letzten Monaten sind 140 neue Mitglieder dazugekommen. Das, nachdem die Muttenzer Kurve dazu aufgerufen hat. Bei verschiedenen Voten an diesem Anlass war eine grosse Skepsis spürbar. Das Stadion Plus sei ein Luxusprojekt, ein Luftschloss, hat es geheissen. Bis mit der Ursula aus St. Pantaleon ein Mitglied aufgestanden ist und positive Stimmung verbreitet hat.
Ich finde es ein tolles Projekt. Es sieht toll aus und ich finde auch gut, dass mit der Sonnenenergie, dass man Alternativenergien fördert. Man hat auch 1998 im Stadion Neubau, hat man noch nicht so recht gewusst, was auf uns zukommt. Es war ein ganz neues Stadion gewesen. Aber es war eine Euphorie da gewesen und die müssen wir jetzt halt wieder wecken.
Und nach dem Anlass, wo die Mitglieder bei einem Bier noch weiter darüber geredet haben, haben wir Matthias aus Basel getroffen. Er besucht das Match in der Muttenzer Kurve auf dem Balkon. Er findet das Projekt Stadion Plus gut.
Das, was sie vorhaben, ist wirklich sehr ambitioniert. Aber ich glaube, man muss eine Vision haben. Und am Schluss, was dann rausschaut, das sehen wir dann. Aber ich sehe das sehr positiv, weil ich glaube, wenn man das Stadion anschaut, vor allem wenn ich jetzt hier vor dieser Hülle stand, muss ich sagen, schadet es nicht, wenn das eine Auffrischung wird erleben.
Der Knackpunkt vom Ganzen sind momentan die Finanzen. Die beiden Basel sollen gesamthaft 45 Millionen Franken beisteuern. Das muss politisch durchkommen. Und die Regierungen von den beiden Basel fordern schon jetzt, dass die Stadiongenossenschaft mehr als nur 5 Millionen Franken beisteuert, sagt der Mathieu Jaus.
Neben der Euphorie und Begeisterung muss es auch messbar sein mit Finanziellem. Und da sind wir gefordert, Lösungen zu finden, dass man nicht einfach nur die hohle Hand aufmachen und der Kanton zahlt. Und da sind aber am Schluss auch alle Fans, Jahreskartenbesitzer, Fanclubs und alle, die den FC Basel und den Spitzenfußball dort in Basel lieben, gefordert, dass man da mitzieht.
Eine Möglichkeit sind Crowdfunding, Sponsoring, Spenden, aber eben auch die Vermarktung vom Stadionnamen. Das ist der Punkt, wo ein Haufen Hardcore-Fans nicht wollen. Es ist aber auch der Punkt, wo relativ viel Geld könnte bringen. Und darum sind auch die 2 befragten Genossenschaftsmitglieder nicht per se dagegen. Die Ursula und der Matthias.
Es ist schwierig. Man darf es nicht immer schwarz-weiß sehen. Ich glaube, der Clubname zum Beispiel oder der Verein selber, das ist unantastbar. Das ist der FC Basel und das soll so bleiben. Beim Stadionnamen denke ich, das ist so ein bisschen, sicher ist sehr entscheidend, was ist es für ein Name. Hankerum auch wieder, muss ich sagen, ich selber sehe das Joggeli immer als Joggeli. Das ist egal, ob das jetzt die Firma ist oder eine andere, die am Schluss den Namen dann kauft.
Ich bin nicht sehr glücklich über die Vermarktung des Joggeli, aber ich würde nichts generell ausschließen. Auf der anderen Seite bin ich überzeugt, dass wir in Basel noch sehr viele Leute haben, die genug Geld hätten, die auch mal ein bisschen das Portemonnaie aufmachen für unseren FCB.
Ob der Stadionname angetastet wird oder nicht, das steht noch in den Sternen. Es sei einmal eine Idee, die aber nicht zuoberst auf der To-Do-Liste steht. Es gäbe auch keine Anfragen, betont die Stadiongenossenschaft. Und sie gibt auch ein Versprechen ab an dem oben.
Ja, wir werden so einen Entscheid, der ein Grundsatzentscheid ist, werden wir von der Genossenschaftsgeneralversammlung absegnen oder diskutieren oder entscheiden. Uns ist einfach wichtig, dass man den Entscheid fällt im gesamten Wissen von den Fakten und von den Auswirkungen. Und wir können am Schluss mit allem leben.
Der Grundsatzentscheid soll dann nächstes Jahr fallen. In gut einem Monat hat der FCB eine Art kleines Jubiläum. Am 3. Mai ist es dann genau 30 Jahre her, seit er von der Nazi B in Nazi A aufgestiegen ist. Daraufhin hat man aufgerüstet. Gekommen ist unter anderem der Stürmer Alexandre Rey für 2 Saisons. Er hat mit seinen Goals dafür gesorgt, dass der FCB damals die Finalrunde erreicht hat. Der Alexandre Rey, der hat nachher mit Servette Genf den Meistertitel geholt. Es ist der Gegner Servette von diesem Wochenende, wo der FCB dagegen shootet. Wir haben uns mit dem Alexandre Rey aus diesem Grund unterhalten. Er, der sich noch gut daran erinnert, warum er damals im 94 von Sion zum FCB gekommen ist.
Ja, ich war immer ein Fan von FC Basel, als kleiner Buben. Und ich wollte eine andere Erfahrung haben. Deshalb habe ich entschieden für den FC Basel, wo die FC Basel war für die erste Jahr in Super League. Und das war wirklich eine tolle Stimmung und eine tolle Erfahrung für mich.
Besonders an eine tägliche Anekdote erinnert sich der Alexandre Rey, der heute 51 ist, ebenfalls noch gut.
Ja, ich erinnere immer, dass die Mutter von Akan Yakin kommt immer im Trainings für seinen Sohn zu schauen. Und das war ziemlich komisch, ja.
Der Alexandre Rey hat im Ganzen 15 Goal für den FCB geschossen in 2 Saisons. Und eins, das weiss er heute noch.
Und ich habe besonders die Erinnerung am letzten Spiel, am Dezember 95, ich glaube, es war noch der Strich wie jetzt. Und wir haben die Finalrunde erreicht mit einem Sieg in GC. Und dort habe ich 2 Tore geschossen und wir haben die Finalrunde erreicht. Und das war schon an dieser Zeit ein kleines Erfolg für den FC Basel.
Nach der FCB-Zeit ist der Walliser dann zu Servette gegangen. Im 99 hat er den Meistertitel gefeiert mit den Genfer. Bis heute ist der letzte Meistertitel für einen Club aus der Romandie.
Wir hatten wirklich ein Team von Freunden. Die Stimmung war unglaublich im Team. Und ich habe nie wieder ein solches Umfeld erlebt. Ja. Das war großartig. Ja. Mit dem Trainer Gerard Castella und das ganze Team. Ja.
Dass Servette diese Saison auch wieder Meister wird, da zweifelt der Alexandre Rey dran. Man hat zu fest schon an möglichen Titel gedacht, sei nervös geworden, sagt der ehemalige FCB-Stürmer. Aber heute im Welschland in einer Telekommunikationsfirma arbeitet und laut eigenen Angaben nicht mehr können shooten, weil er sonst immer gerade eine Zerrung hat. So viel Penalty-Podcast für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Würde mich freuen, wenn ihr es auch weiterempfehlt.
Der Penalty-Podcast von Basilisk. Jeden Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der besten Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.